Der Apostel Paulus hat zwei Briefe geschrieben, die seine Auffassungen vom Evangelium systematisch darstellen. Sie können gleichsam als seine Glaubenslehre oder seine Dogmatik aufgefasst werden. Die Mitte seiner ganzen Lehre, seiner ganzen Verkündigung war ja Jesus Christus und sein Heil. Die Bibel ist ein Heilsbuch, vornehmlich ein Buch über die Rettung, die Gott Menschen zur Verfügung stellt. Das war die Verkündigung von Paulus. Die erste Hälfte dieser Darstellung seiner Lehre, beziehungsweise den ersten Teil, man könnte hier nicht von einer Hälfte sprechen, weil es der größere Teil ist, umfasst den Römerbrief. Im Römerbrief spricht Paulus explizit, ausdrücklich über das Heil Gottes in Jesus Christus, das er für die Menschen zur Verfügung stellt. Im Epheserbrief setzt er dieses Thema fort und er spricht dort von dem Ergebnis dieser Botschaft. Das heißt, von den Menschen, die das Heil angenommen, erfasst haben und in dem sie stehen. Der Römerbrief ist also eine Ausführung, eine Darstellung des Themas Heil in Jesus Christus. Der Epheserbrief stellt nun die Menschen vor, stellt uns die Menschen dar und ihr Los im Himmlischen, ihre Aufgabe hier auf der Erde, der Heilsmenschen, die diese Botschaft angenommen haben. Die zwei Briefe sind sehr allgemein gehalten, trotz einiger persönlicher Notizen, aber sie sind eigentlich richtige Lehrbriefe. Und sie bilden so eine Einheit, die wir als eine Einheit wohltun zu betrachten. Also der Römerbrief hätte zum Thema das Heil Gottes in Jesus Christus. Der Begriff Heil kann auch mit Rettung oder Errettung zum Ausdruck gebracht werden oder auch mit dem Begriff Gerechtigkeit. Dabei muss man aber wissen, dass der Begriff Gerechtigkeit in der Heiligen Schrift vom Alten Testament her bedeutend größer ist als unser deutsches Wort. Es ist so, wenn wir unsere Bibel lesen, dass wir einigen Vokabeln begegnen, die zwar Vokabeln aus unserer deutschen Sprache sind, aber die in diesem besonderen Zusammenhang manchmal mehr sagen, mehr zum Ausdruck bringen wollen, als sie üblicherweise das täten. Man muss also die ganze Heilige Schrift gleichsam als einen Duden verwenden für die einzelnen Begriffe, welche die Heilige Schrift gebraucht. So ist es mit diesem Wort Gerechtigkeit oder Heil. Es interessiert uns auch, dass diese zwei Begriffe gleichzusetzen sind mit der guten Königsherrschaft Gottes. Wenn Jesus auf die Bühne der Geschichte tritt, aus der Einsamkeit in die Öffentlichkeit, dann heißt es, das Königreich Gottes ist herbeigekommen. Mit ihm Gott Mensch geworden, mit ihm ist der König da und somit die Königsherrschaft. Und in dem Maße, wie Menschen sich zu ihm gesellen, wächst bzw. kommt das Königreich Gottes. Dieses Königreich Gottes ist das Heil Gottes. Denn unser Heil besteht darin, dass wir unsere Auflehnung gegen Gott, dem König des Weltalls, aufgeben. Das begann im Garten Eden. Jeder von uns muss das rückgängig machen, was unsere Voreltern dort gemacht haben. Und Gott muss wieder als König eingesetzt werden in unserem Leben. Aber damit kommt das Heil. Damit ist Gott uns ein gütiger Gott. Also, es geht im Römerbrief auch um die Herrschaft Gottes, um die gerechte, die gute, die heilvolle Herrschaft Gottes. Ich finde den Begriff Heil etwas passender als den Begriff Gerechtigkeit, weil unser deutsches Wort Gerechtigkeit in unserem Ohr nicht genügend aussagt. Wir haben uns noch nicht, und es ist schwer, das zu tun, wir haben uns noch nicht zur Genüge gewöhnt an den biblischen Begriff Gerechtigkeit, aber das deutsche Wort Heil hilft uns hier schneller voran. Also, Heil spricht nicht nur von Richtigkeit, sondern auch von Liebe. Und wir haben hier das Wirken der zwei Pole im Charakter Gottes, Liebe und Heiligkeit bzw. Gerechtigkeit. Der Römerbrief bringt zum Ausdruck, was ein Gott der Liebe und der Gerechtigkeit oder der Heiligkeit getan hat. Nach dem Briefeingang, der aus den ersten 17 Versen besteht, haben wir im Römerbrief einige Hauptteile. Ich will nicht den ganzen Römerbrief jetzt besprechen oder aufteilen, sondern ich führe ein in die Besprechung der Kapitel 6 bis 8. Um diese zu verstehen, ist es gut, die Kapitel vorher ein wenig im Überblick uns vorzuführen. Also nach dem Briefeingang, Verse 1 bis 17, in welchem wir auch die Thematik dargelegt haben, in den Versen 16 und 17, haben wir einen ersten Hauptteil, beginnend mit Vers 18 bis zu Kapitel 3, Vers 20. Diese Einteilung, denke ich, ist allgemein anerkannt von den Exegeten. Die Überschrift wird verschieden formuliert. Wollen wir sie in Einklang bringen mit unserem Thema, dann ist es ratsam, irgendwie den Begriff des Heils oder der Gerechtigkeit beziehungsweise etwas diesem gegenübergestellt hier zu gebrauchen, sodass ich folgendermaßen formuliere: Die Heillosigkeit des Ungerechtfertigten, das wäre also das Thema des ersten Teiles, oder man könnte ganz praktisch sagen, wie man ungerecht ist. Zweiter Teil, 3 Vers 21 bis Ende Kapitel 5, das heißt 5 Vers 21. Das Heil, das Gott dem Menschen bringt. Hier wird von der Vorkehrung des Heils gesprochen. Das Heil, das Gott dem Menschen bringt, oder wie man gerecht wird. Dann hätten wir mit Kapitel 6 Vers 1, und hier haben wir eine sehr einfache Einteilung. Die Kapitel 6 bis 8 sind also dieser dritte Teil des Buches. Und dieser dritte Teil umfasst drei Teile oder Abschnitte, Kapitel. Und die gegebenen Kapitel sind also die Konturen bzw. die Einteilung dieser Abschnitte. Als Überschrift über diesen dritten Teil des Römerbriefs könnte man schreiben: Das Heil Gottes im Leben des Gerechtfertigten. Also er ist schon im Heil, aber was heißt es, in diesem Heil zu stehen? Kapitel 5 wurde das schon gesagt, wir stehen in diesem Heil. Was bedeutet das? Oder, einfacher ausgedrückt, wie man als Gerechtfertigter lebt. Nun zur Einteilung dieses Hauptteils. Das Heil Gottes im Leben des Gerechtfertigten. Kapitel 6, der Gerechtfertigte und die Sünde. Kapitel 7, der Gerechtfertigte und das Gesetz. Und Kapitel 8, was das Heil Gottes im Leben des Gerechtfertigten bedeutet oder bewirkt. bedeutet es vielleicht noch besser. Bevor wir in die Besprechung des Kapitel 6 gehen, noch eine allgemeine Bemerkung, eine dogmatische oder die Glaubenslehre betrifft zu der Thematik, die in diesen Kapiteln besprochen wird. Im Allgemeinen, in der traditionellen Dogmatik oder Glaubenslehre, werden Rechtfertigung und Heiligung unterschieden. Das ist unglücklich, ich bedauere das. Diese Aufteilung oder dieses Auseinanderhalten entspringt meines Erachtens einer ungenügenden Auffassung vom Heil Gottes selbst. Oder auch, wenn wir weiter zurückgehen, vom Charakter Gottes. Ich hatte von den zwei Polen im Charakter Gottes gesprochen. Liebe und Heiligkeit. Heiligkeit und Gerechtigkeit sind zwei Seiten derselben Münze. Heiligkeit erinnert uns oder spricht vom Wesen Gottes. Er ist heilig in seinem Wesen, sich selbst zugeordnet. Gerechtigkeit bringt diese Heiligkeit zum Ausdruck in Verbindung mit einem Maßstab, welcher wieder Gott selbst ist. Aber für unsere Zwecke würden wir sagen, es hat mit dem Gesetz oder dem Willen Gottes zu tun. Das Gesetz ist ja der Ausdruck des Willens Gottes. Gerechtigkeit ist Heiligkeit nach dem Maßstab des Gesetzes. Rechtfertigung ist gerecht machen oder auch gerecht sprechen, aber da könnte man wieder ausführlicher sprechen, was ich jetzt nicht tun kann. Rechtfertigung oder gerecht machen und Heiligung sind zwei Seiten derselben Sache, die zur selben Zeit geschehen. Es ist nicht so, dass wir in unserer persönlichen Heilswende nur gerecht gesprochen bzw. gemacht würden und dann anschließend erst in unserem Glaubensleben zur Heiligung kämen. Sondern es ist so, in der Heilswende werden wir bereits heilig gemacht. Heiligung ist durchaus ein sehr ausführlicher Vorgang in unserer Heilswende. Ein Vorgang, der bereits vor unserer Bekehrung beginnt, lehrt uns die Heilige Schrift. Dann aber in unserer Bekehrung bzw. Wiedergeburt eigentlich stattfindet und dann sich fortsetzt in unserem Glaubensleben. Wir werden gerecht und heilig zugleich. Und wie verhält es sich dann mit unserem Glaubensleben? Da ist es heilsam, wenn wir nicht nur von Heiligung sprechen, sondern auch von Rechtfertigung. Wenn wir das nicht tun, werden wir leiden in unserer eigenen Glaubensauffassung. Wir werden nicht in zufriedenstellendem Maße fertig werden mit gewissen Bibelstellen, die von diesem Thema im Bereich des Glaubenslebens sprechen. Also, Rechtfertigung oder gerecht machen ist etwas, das auch nach unserer Wiedergeburt, unserer persönlichen Heilswende geschieht. Ja, es ist so, dass an allen drei Stationen unserer Rettung, Bekehrung, Glaubensleben und Vollendung, Rechtfertigung und Heiligung stattfinden. Das sei noch vorweg geklärt gewesen. Nun kommen wir zu Kapitel 6. Der Gerechtfertigte und die Sünde. Nach einigen einleitenden Worten in den Versen 1 und 2 kann das Kapitel sehr einfach aufgeteilt werden in zwei nicht ganz gleich große Teile oder Abschnitte. Die Verse 2 bis 10 haben zum Thema: Ein Leben in der Sünde kommt für uns nicht in Frage. Ein Leben in der Sünde kommt für uns nicht in Frage. Verse 2 bis 10. Und dann die anderen Verse 11 bis 23. Der Weg der Rettung von der Herrschaft der Sünde. Der Weg der Rettung von der Herrschaft der Sünde. Wenden wir uns den einleitenden Worten zu, in den Versen 1 und 2. Paulus stellt zwei Fragen und gibt eine sehr kurze Antwort. Die erste Frage lautet: Was werden wir also sagen? Dieses ist nicht eine Frage nach unserer Pflicht. Wenn Luther mit dem alten Wort für das Zukünftige zum Ausdruck bringt, sollen, übersetzt, klingt das heute in unserem deutschen Ohr wie eine Verpflichtung. Was sollen wir sagen? Das muss heute übersetzt werden mit dem deutschen Wort werden. Was werden wir sagen? Es geht nämlich um das, was wir tun werden. Paulus möchte das wissen von den Christen in Rom. Was werdet ihr jetzt tun? Was werdet ihr jetzt sagen nach den Kapiteln 1 bis 5? In Sonderheit nach 3, Vers 21 bis 5, Vers 21. Oder noch spezieller nach den letzten Versen von Kapitel 5. Es ist eine Frage nach unserer Reaktion auf das Evangelium von Gnade und Rechtfertigung, das Paulus ausführlich besprochen hat. Die Frage nach unserer Reaktion. Was werden wir nun nach diesen Kapiteln sagen? Im Besonderen, was werden wir sagen nach den letzten Versen von Kapitel 5? Lesen wir ab Mitte Vers 18. Also kommt es auch durch die eine gerechte Handlung zu einer Rechtfertigung des Lebens für alle Menschen. Denn gerade so wie durch das Nichtgehorchen des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht wurden, also werden auch durch das Gehorchen des einen, die vielen gerecht gemacht werden. Das Gesetz kam aber daneben herein, damit der Fehltritt zunehme, der zunehmen müsste von der Natur der Sünde her. Und das Gesetz hat Licht auf das Wesen der Sünde geworfen. Aber wo die Sünde zunahm, da wurde die Gnade überreich. Damit, gerade so wie die Sünde im Tode als König herrschte, Bemerkung nebenbei, wir haben zwei Wörter im Römerbrief für herrschen. Das eine ist herrschen wie ein Herr, das andere ist herrschen wie ein König. Das haben wir hier. Wie die Sünde im Tode als König herrschte, so auch die Gnade als König herrsche, durch Gerechtigkeit. Aber hier aufpassen, mehr als nur das deutsche Wort Gerechtigkeit, das ganze Heil, zu ewigem Leben als Ziel, durch Jesus Christus als zu Wegbringendem, unseren Herrn, als Herr tut er das, nicht anders. Noch einmal. Gerade so wie die Sünde im Tode als König herrsche, so auch die Gnade als König herrsche, durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wo die Sünde zunahm, da wurde die Gnade überreich. Den letzten Vers, Vers 21, kann man schnell überhören, wenn man zu stark stehen bleibt oder zu fest stehen bleibt beim zweiten Teil von Vers 20. Wo die Gnade überreich wurde, wo die Sünde zunahm, da wurde die Gnade überreich. Fällt einem das so stark auf, dass man dabei stehen bleibt, kann man den letzten Vers überhören, der gerade Kapitel 6 zusammenfasst. Deshalb diese Frage, Vers 1. Was werden wir jetzt sagen? Habt ihr gut zugehört oder nur teilweise gehört, was ich sage? könnte er gesagt haben als guter Lehrer. Mit der zweiten Frage bringt Paulus eine von ihm erwartete Reaktion zum Ausdruck. Werden wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme, wieder nicht sollen, sondern werden wir? Wird das die Reaktion sein? Wer ist es, der so reagieren könnte? Es gibt zwei Möglichkeiten. An beide denkt Paulus im Römerbrief. Er denkt an den, der übergesetzlich ist. Es ist nicht verkehrt, gesetzlich zu sein. Im Gegenteil, der Römerbrief lehrt, dass wir gesetzlich entsprechend sein und handeln sollten. Aber es gibt eine überbetonte, falsche Gesetzlichkeit. Paulus denkt an diese Menschen bei seinen Lesern. Sie gehören zu seinen Lesern, glücklicherweise. Er kann ihnen helfen. Dann gibt es aber die anderen, die, wie schon eben gesagt, bei Römer 5, 20, zweiten Teil, zu lange stehen bleiben, beziehungsweise dort falsche Auffassungen bekommen. Der eine, das heißt der Gesetzesmensch, der großen Wert auf das Gesetz legt, könnte sagen, auf diese Frage hin, werden wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehmen? Paulus, du sagst, wo die Sünde zunahm, da ist die Gnade mächtiger geworden. Das ist nicht Evangelium. Das ist nicht gute Botschaft. So etwas fördert nur Sünde. Dieser Gesetzesmensch kann von Paulus selbst, wenn er die Frage stellt in der ersten Person, denn er hat ja gefragt, was werden wir sagen? Dieser Gesetzesmensch kann sich nur vorstellen, dass Paulus selbst die Frage mit einem Ja beantworten müsste, wenn er konsequent wäre. Nach einer solchen Ausführung, nach einer solchen Botschaft, muss er Ja sagen. Er hat also das Evangelium nicht kapiert, nicht verstanden. Und für ihn ist das die Konsequenz. Paulus, du musst deine Frage mit Ja beantworten. Er kann von Paulus nur ein logisches Ja erwarten. Ein anderer reagiert genauso, wie der Erste es erwartet, dass man reagiert. Das heißt, dass man tatsächlich in der Sünde lebt, wenn die Gnade umso reicher dadurch wird. Er erwartet also, oder der Zweite erwartet, oder von ihm können wir ein Ja erwarten. Nicht nur von Paulus, sondern von diesem ebenfalls. Er begrüßt die Gnadenbotschaft am Ende von Kapitel 5. Und er sagt Ja zu dieser Frage. Und so hat er, meint er, das Beste von zwei Welten. Das Beste von der kommenden Welt. Ich habe Leben der Gnade, in der Zuversicht der ewigen Gnade. Und ich habe das Beste von dieser Welt. Ich kann sie reichlich ausnutzen und genießen. Und so leben viele Christen. Ob echt oder in Anführungsstrichen, ob sie echte Christen sind oder nicht. Paulus antwortet seine eigene Frage sehr kurz und sehr deutlich. Umso entschiedener, weil sie so kurz ist, das sei fern oder das gebe es nicht. Oder, wenn es für uns selbst eine Antwort ist, das gibt es nicht. Nie und nimmer, kann man auch sagen. Das kommt nicht in Frage. Der Rest des Kapitels befasst sich mit dieser Antwort auf die gestellte Frage. Nie und nimmer. Das ist das Thema von Kapitel 6. Die Verse 2 bis 10 sagen, warum der Gerechtfertigte nicht mehr in der Sünde leben darf. Die Verse 11 bis 23, wie er es nicht mehr tun muss. Paulus argumentiert, die Botschaft von der Rechtfertigung durch Gnade fördert nicht das Sündigen, im Gegenteil, sie fördert die Überwindung der Sünde. Oder, um es mit dem Ausspruch eines unbekannten Bantu-Christen zu sagen, das Kreuz Jesu Christi hat mich verurteilt zum Heiligsein. Herrlich. Wir kommen zum ersten Hauptteil oder zum zweiten Teil des Kapitels nach den einleitenden Worten, 2-10. Ein Leben in der Sünde kommt für uns nicht in Frage. Hier wird Grundsätzliches gelehrt. Aus welchen Gründen kommt ein Leben in der Sünde nicht in Frage? Wir merken, hier ist die Rede von einem Verharren, von einem Leben in der Sünde, nicht von einem Vorkommnis, wie auch Johannes in 1. Johannes einen Unterschied macht zwischen diesen zwei Arten von Sündigen. Aus welchen Gründen kann ein Leben in der Sünde nicht in Frage kommen? Paulus scheint mir, gibt 5 Gründe an, die ich zuerst einmal nenne. Vers 2, wir starben der Sünde. Zweiter Grund, Verse 3-4, wir wurden getauft. Dritter Grund, Vers 5, wir wurden verwachsen. Vierter Grund, 6 und 7, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt. Und fünfter Grund, mit Christus Gestorbene leben mit Christus. Verse 8-10. Grund 1, Vers 2, wir starben der Sünde. Wie werden wir, heißt es dort, die wir der Sünde starben, noch in ihr leben? Wir merken uns hier zweierlei, eine Voraussetzung und eine Schlussfolgerung. Merken wir uns zuerst die Voraussetzung. Die Form des Satzes, den wir vor uns haben, ist die einer Frage. Nicht ein Indikativ, sondern ein Interrogativ. Eine Frage, die von etwas ausgeht. Etwas ausgeht, das als Tatsache angenommen wird, nämlich wir starben der Sünde. Dieser Indikativ wird hier vorausgesetzt in der Frage. Also, wie werden wir, die wir der Sünde starben, noch in ihr leben? Gerade dieser Satz aber, eine Lehraussage, kommt etwas unvermittelt. Paulus setzt voraus, aber er tut das sehr unvermittelt. Wieso darf er das? Er ist ja Pädagoge. Er darf nicht zu schnell mit dem Unbekannten kommen. Ein guter Pädagoge kommt über das Bekannte zum Unbekannten. Wo ist das Bekannte? War das bekannt? Kann er das voraussetzen oder nicht? Wenn wir den Text studieren, den Text selbst in seinem unmittelbaren Zusammenhang, dann die Verse, die vorangegangen sind, kommt diese Frage als echte Frage. Wieso darfst du das so selbstverständlich voraussetzen, dass das den Lesern bekannt ist, dass sie der Sünde gestorben sind? Wieso darf der Apostel annehmen, dass sie in dieser Form den Lesern vertraut ist? Hat er es vor kurzem in diesem Schreiben, im Römerbrief also, so gesagt, sie seien der Sünde gestorben, sodass sie es jetzt wüssten? Oder meint er, das sei eine allgemein bekannte theologische Wahrheit in der Christenheit und so auch in Rom? Wäre das zweite der Fall, wäre das so bekannt, wie das uns heute bekannt ist, nachdem er den Römerbrief geschrieben hat, wäre das damals schon so bekannt gewesen, hätte Paulus meines Erachtens wohl nicht nötig gehabt, in den Kapiteln 6-8 so energisch zu argumentieren und so ausführlich. Ist das erste aber dann anzunehmen, wo hat er es gesagt? Kapitel 5, das vorangehende Kapitel, hat 2 deutliche Teile. Die Frage in Kapitel 6, Vers 1, was werden wir sagen, bezieht sich auf den letzten Abschnitt des zweiten Teils. Kapitel 5 kann aufgeteilt werden, das ist allgemein anerkannt, Verse 1-11, erster Teil, 5-21, zweiter Teil. Die Frage in 6, Vers 1 bezieht sich auf den letzten Abschnitt des zweiten Teils. Die Frage in Kapitel 6, Vers 2, was werden wir in der Sünde verharren, bezieht sich auf eine Passage im ersten Teil des Kapitels, nämlich 8 bis 10. Und diese Verse wollen wir lesen. Gott erweist seine Liebe zu uns damit, dass Christus für uns starb. Da ist es. Dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. In dieser Aussage sieht Paulus den Gedanken, wir starben. Christus stirbt, er stirbt für uns, er stirbt für Sünde, er stirbt für Sünder, wir sterben mit ihm, folglich sterben wir der Sünde. Aber das muss man durchdacht haben, nicht wahr? Aber hier steht es, und Paulus darf es voraussetzen, weil er es geschrieben hat, aber darf nicht zu viel voraussetzen, deshalb argumentiert er. Ja? Also, Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Vielmehr werden wir also, nachdem wir nun gerechtfertigt worden sind in seinem Blut, durch ihn gerettet werden vom Zorn. Denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes am Kreuz, vielmehr werden wir, nachdem wir versöhnt worden sind, gerettet sind, Christen geworden sind, gerettet werden in seinem Leben oder durch sein Leben. Und das ist das Thema der Kapitel 6 bis 10. Aufgrund des Kreuzes werden wir heute gerettet durch einen lebenden Christus. Gerettet. Kontinuierliche Rettung. Aber nicht nur das. Nicht nur werden wir jetzt einfach gerettet, sondern dazu mit Rühmen. Hören wir schon Ende Kapitel 8? Mehr denn Überwinder, ja, reichlich. Das will Paulus herausstellen. Nicht nur einfach so ein durch, wir kommen durch, ja, wir werden gerettet werden, wie durchs Feuer. Nein, mit Rühmen, und zwar in Gott, durch unseren Herrn, durch Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfingen. Mit anderen Worten, es steht uns eine schöne Etappe des Lebens mit Christus bevor. Und davon möchte ich sprechen. Aber bevor ich das tue, habe ich noch ein anderes Thema. Ja. Und dann kommen die Verse 12 bis 21. Ja. Aber hier haben wir schon die Ankündigung von Kapitel 6 bis 8. Man merkt also, Paulus erwartet einerseits, dass man genau hinhört, wenn der Brief in Rom gelesen wird. Ich hatte einen Freund, der war Missionar, hatte ich schon zur Bibelschulzeit, glaube ich, kennengelernt. Und er wurde später Missionar in den westindischen Inseln und kam nach einigen Jahren zurück und wollte weiter studieren. Besuchte eine theologische Hochschule, aber es fiel ihm etwas schwer zu studieren. Er war jetzt nicht der Studikus. Und als er einmal eine Arbeit schreiben sollte, ein Paper, dann wusste er nicht, wie er das fertig kriegen sollte. Und dann ging er zum Professor und sagte, es ging um den ersten Petrusbrief. Er sollte darüber eine Arbeit schreiben. Und dann fragte er den Professor, wie wäre es, wenn ich den ersten Petrusbrief auswendig lernen würde? Würden Sie das anerkennen anstelle einer Arbeit? Der Professor hatte großes Verständnis. Er sagte ja. Und dann hat er den ersten Petrusbrief auswendig gelernt. Das geschah in Kalifornien. Später kam er nach Saskatchewan, wo ich aufgewachsen bin. Und dort in meiner Heimatgemeinde wurde er Pastor. Mein Vater erzählte, ich war noch nicht mehr da, mein Vater erzählte, eines Sonntagmorgens, hat er anstatt eine Predigt zu halten, den ersten Petrusbrief hergesagt. Auswendig. Nicht alles in einem Guss, sondern immer wieder abschnittweise. Dazwischen hat man ein Lied gesungen bzw. gehört und dann ging es weiter. Er sagte, das war eindrücklich. Ja. Man hört nun einmal, Gottes Wort, wie wenn es zum ersten Mal gesagt war. Ja? Stellen wir uns vor, der Römerbrief wird, ob von der Phoebe oder jemand anderem, in Rom gelesen, Stück für Stück. Ob man dazwischen singt, ich weiß nicht. Ob das alles in einem Sonntag geschehen ist, weiß ich auch nicht. Aber er wird vorgelesen. Gelehrte, Ungelehrte, Sklaven und Freie, alle sind dabei. Und der ganze Römerbrief, es wird erwartet, dass alle ihn zu sich nehmen. Aufnehmen, wie Jakobus sagt, wie man einen Gast aufnimmt ins Innere. Nicht nur dort vor der Tür oder im Foyer stehen lässt. Der ganze Römerbrief ist für alle. Ja. Wir merken, mit einem Lesen, mit einem Hören ist nicht getan. Und die Gemeinde Jesu studiert immer noch den Römerbrief. Nicht nur, weil immer wieder neue Gemeinde da ist, sondern auch, weil nach dem vielen Studieren manches immer noch ein Geheimnis bleibt. Aber auch wir wollen Fortsetzung machen nach der Pause mit der Besprechung. Es ist sehr viel Speise hier. Manches ist Schwarzbrot, nicht alles. Nicht alles ist Pumpernickel. Einiges ist Weißbrot, vielleicht sogar Kuchen. Genießen wir beides, ja. Und ich hoffe, dass der Heilige Geist uns weiterführt in unserem persönlichen Leben mit Jesus Christus. Das wollen diese Kapitel, dazu wollen sie uns helfen.